Hallo, lieber Alex, gut.
Ja.
Willkommen hier bei uns in diesem Zoom-Gespräch. Wir kennen uns kaum.
Erstaunlich, nicht?
Ja, aber wir hatten eine interessante Begegnung. Aber erstmal, was du treibst und machst. Du bist also Moderator, du bist Autor, du bist Sprecher, du machst Sendungen vor allen Dingen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So, und wir haben uns auf dem Parkplatz bei einem ländlichen Baumarkt kennengelernt.
Genauso, ja.
Genauso. Und wir beide waren unterwegs, um irgendetwas zu kaufen für unsere sogenannten Datschen. Eine Datsche, für die, die das nicht kennen, das ist so ein Austritt, etwas, wo man hinfahren kann, um sich mal in der Natur aufzuhalten und sich zu
Ein
erholen.
Wochenendrefugium,
Ein
ja.
Wochenendrefugium. Gut. Also, wir kamen ins Gespräch und jetzt stelle ich dir mal die Frage, die der Anlass war zu diesem Interview. Wie fühlt man sich, wenn gerade 9 Bäume auf dem Grundstück der eigenen Datsche umgefallen sind?
Das ist eine vermeintlich einfache Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wenn man nur den eigentlichen Sachverhalt nimmt, dass der Borkenkäfer sich 9 weitere Bäume geholt hat, die man fällen muss, dann ist es natürlich erstmal nichts Schönes. Wenn man allerdings ein klein wenig weiterdenkt, und ich glaube, das ist genau der Grund, warum wir alle den Wald so mögen, dann kommt man in eine andere Betrachtungsweise. Man kommt in die Betrachtungsweise, dass wenn man sich auf Wald einlässt, ist man nicht nur im Moment, sondern man ist in einem Prozess. Man sieht also das Ewige, den Kreislauf des Lebens. Man sieht das Entstehen und das Vergehen. Und deswegen ist für mich nach den anfänglichen Gefühlsregungen, dass ich um jeden Baum geweint habe, den ich hier fällen musste, ist es mittlerweile so, ich beobachte schon seit einigen Jahren, wie die Natur mit einem eigenen Plan zurückkommt und an den Stellen, wo vorher zum Beispiel in der Dübener Heide ist es so, viel Nadelwald war, der hier eigentlich nicht hergehört, der ist Plantagenwald, der ist hier gepflanzt worden. Dieser Wald verschwindet, mit ihm interessanterweise auch die Waldbrandgefahr. Und an die Stelle des menschgemachten Plantagenwaldes kommt wieder der natürliche Mischwald. Und das beobachte ich. Da, wo bei mir auf dem Grundstück früher viele, viele Kiefern waren, vor allem standen, begrüße ich jetzt sehr viel Eiche.
Das heißt also, das sind nicht nur die 9 Bäume, die jetzt gerade von dir dann auch gefällt, also im Sinne von zu Kleinholz gemacht werden mussten, sondern es sind sogar noch mehr. Wie viel ist denn auf deinem Grundstück da bereits in welchem Zeitraum kaputt gegangen?
Wir haben dieses Grundstück seit etwa 10 Jahren. Am Anfang war es gepachtet, mittlerweile gehört es uns. Dass es uns gehört, hat auch damit zu tun, dass die ursprünglichen Verpächter irgendwann es leid waren, die Bäume fällen zu lassen. Das geht nämlich ins Geld. Auf die Art und Weise muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich dem Borkenkäfer sogar froh, dass er dafür gesorgt hat, dass das Grundstück jetzt in meinen, in unseren Händen ist. Ursprünglich standen auf unserem Grundstück 110 Kiefern. Davon stehen jetzt noch ungefähr knapp 20. Also
Ja,
90 der Bäume sind gegangen.
also mehr als rund 80% sind.
Ja, und ich gehe sogar so weit zu sagen, auch die wenigen, die jetzt noch hier stehen, werden perspektivisch fallen müssen, weil sie nicht zu retten sind. Das hat mit der Trockenheit zu tun gehabt, hat damit aber auch zu tun gehabt, dass der Zyklus eines solchen Plantagenbaumes eigentlich, der Lebenszyklus eigentlich abgeschlossen ist. Die sind ja ursprünglich mal als schnell wachsendes Bauholz gepflanzt worden. Das ist die Forstertragswirtschaft, wenn man also, ne, man erntet die Bäume, um sie dementsprechend als Bauholz weiterzuverkaufen. Und niemand hatte damals, als die Bäume gepflanzt worden sind, wahrscheinlich im Hinterkopf, dass die mal irgendwann 80, 90 Jahre lang stehen werden. Man hatte gedacht, man erntet sie eben nach 20, 30 Jahren. Und deswegen sind die vielleicht unter Umständen auch am Ende eines Lebenszyklus angekommen und jetzt beginnt halt was Neues. Und mir ist schon sehr, sehr bewusst, dass ich auf die Eichen, die jetzt gerade hier wachsen, nicht mehr draufklettern werde, aber vielleicht meine Enkel.
Also mit anderen Worten, was du dort erlebst, was ja erstmal im ersten Moment wie ein Drama scheint, ist für dich wie so eine Schule des Lebens.
Man kann das sehr gut so auf den Punkt bringen. Ich erlebe hier tatsächlich den Kreislauf des Lebens. Es ist ein ewiges Entstehen und Vergehen. Und was uns vom Wald unterscheidet, ist unsere kürzere Lebensspanne. Das ist genau das, was uns so ungeduldig macht, meiner Meinung nach. Wenn wir aus der Perspektive eines Baumes auf die Prozesse schauen, die uns bewegen, dann sind das alles unfassbar kurze Abschnitte. Wenn wir aus der Perspektive des Menschen drauf schauen und interessanterweise aus der Perspektive des immer getriebenen, immer hektischen,
Immer in
West.
kurzfristigen Ertragszyklen
Ja,
denken, ja.
genau. Also natürlich ist bei uns, wie bei so vielen, konditioniert, dass jede Handlung, die wir im Moment vollziehen, einen unmittelbaren Ertrag im nächsten Moment hätte. Es gibt das schöne afrikanische Sprichwort, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
Genau.
Und das ist eine der Weisheiten, die mir jetzt nicht das Gras, sondern der Wald mitgibt. Einfach die Dinge ein klein wenig entspannter, geruhsamer anzugehen, weil man sie nicht verändern kann. Man muss einfach die Geduld aufbringen.
Wie geht es denn da, also in so einer Datsche hat man ja Nachbarn, ne? Wie geht es denn deinen Nachbarn mit dieser Entwicklung? Also was sind so die Gespräche, die man führt, die Erfahrungen, die man macht? Sind die Menschen in diesem, ich sage jetzt mal fast ein bisschen abgeklärten Zustand, in dem du dich inzwischen befindest, oder revoltiert da alles?
Sagen wir mal so, eine Revolte trägt ja in sich die Notwendigkeit zu wissen, gegen wen oder was man revoltiert. Gegen natürliche Abläufe lässt sich schwer revoltieren. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, wir gehen in solche Geschichten wie menschgemachter Klimawandel etc. pp. Diese Revolte gibt es nicht. Es ist eigentlich eher tatsächlich ein sich schicken in die Gegebenheiten annehmen. Der Wald diktiert sozusagen die Schritte, die gemacht werden, diktiert auch die Schnelligkeit des Voranschreitens. Da kann man hier tatsächlich nichts machen. Man kann sich nicht im Sommer hinstellen und Bäume gießen. Das macht keinen Sinn.
In Berlin
Deswegen.
macht man das. Also ich kenne das von Berlin, in der Straße, in der mein Büro in Berlin ist. Da
Ja.
steht ein Eimer und ein alter Wasserhahn und an dem Eimer steht dran, Bäume gießen.
Das finde ich super. Das mag funktionieren, wenn man vielleicht irgendwie ein oder zwei Bäume auf dem Grundstück hat oder einen vorm Haus. Deswegen, also wer immer sich berufen fühlt, eine Baumpatenschaft aufzunehmen, immer gerne. Ich finde das super. Gibt es übrigens, es führt jetzt ein bisschen weit weg, aber Hundertwasser in Magdeburg gibt es die Grüne Zitadelle. Ein Haus, in dem jede Wohnung mit einer Baumpatenschaft verbunden ist. Jeder Mieter oder Mieterin kümmert sich um einen Baum, der dort in dieses ganze Haus mit eingepflegt ist. Zum Teil mit in Lichthöfen stehen die Bäume und manchmal auf dem Balkon und so weiter und so fort. Und wenn man dort einzieht, unterschreibt man regelrecht mit, dass man diese Baumpatenschaft eingeht. Also wer sich da berufen fühlt, einen Baum zu gießen, super gerne. Übrigens, wer sich berufen fühlt, einen Baum zu umarmen. Ich bin jetzt bestimmt nicht der esoterischste Mensch, aber wenn es einem gut tut, immer ran.
Gut, also das ist es nicht, sondern es geht mehr darum, einzuwilligen in diesen Zyklus.
Ja, es geht darum, Veränderung zu akzeptieren. Es geht darum zu akzeptieren, dass unter Umständen, aus welchen Gründen auch immer, diese Veränderung eintritt. Offensichtlich ist man oder ist die Natur an diesem Punkt mit einem Weg, der wissentlich oder nicht wissentlich, und jetzt ziehen wir eine Parallele vom Wald zur Gesellschaft, beschritten worden ist, an einem Ende angekommen. Und wenn es bedeutet, irgendwie zu schauen, wie sortieren sich die Dinge im Wald, ne? Wenn eben diese Monokultur Nadelwald hier nicht hingehört und nicht lebensfähig ist, ist es dann nicht interessant, während viele hier, inklusive mir, noch drüber nachgedacht haben, wie forsten wir wieder auf? Setzt man zum Beispiel auf Douglasie? Hat die Natur eigentlich nichts anderes signalisiert als, hey Leute, Finger weg. Die Menschheit hat in Sachen Forst genügend Quatsch gemacht. Ich nehme das mal selber in die Hand. Und auf einmal kommt Ahorn, es kommt sehr, sehr viel Eiche. Wir haben Birke als Pioniergewächs. Es gibt Wildkirsche. Also ganz, ganz interessant, es entsteht ein Mischwald. Nadelgehölz kommt eigentlich so gut wie keins. Das Interessante ist, und da kommen wir jetzt auch wieder dahin, dass jede Veränderung, warum hat man so viel Angst vor Veränderungen? Gesamtgesellschaftlich. Weil offensichtlich von vielen Menschen impliziert wird, das kann ja nur schlimmer werden. Deswegen hält man zum Teil an Dingen fest, die unter Umständen schon bewiesen haben, dass sie vielleicht nicht hundertprozentig super funktionieren. Oder man setzt, ja, entschuldige, nur den Gedanken noch zu Ende. Warum ich hier gerade sehr interessiert auf das gucke, was sich im Wald entwickelt. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Waldbrandgefahr ist ein Riesenthema in der Dübener Heide, weil wir eben diese Wälder haben, die eine hohe Waldbrandgefahr aufweisen. Nadelholz hat dafür mehrere Gründe, warum das eben mehr brennt als ein Mischwald. Es gibt in Nadelwald keine Verdunstungsfeuchtigkeit, denn das machen nur Laubbäume. Deswegen ist im Hochsommer die Temperatur in Laub- oder Mischwäldern signifikant niedriger als in Nadelwäldern. Und das Zweite ist dann einfach harzhaltiges Holz. Kiefernholz ist zum Beispiel ein sehr, sehr harzhaltiges Holz. Wenn das einmal trocken ist und es brennt, dann brennt es wie Zunder.
Okay, das ist jetzt das Beispiel von etwas, was sozusagen erfahrungsgemäß nicht trägt. Die erste Überlegung ist ja, da es ja Menschen gibt, die von diesem Wald, Monokulturwald profitieren, die also Holzwirtschaft betreiben, dass man sich überlegt, ja, welcher andere Baum könnte denn eventuell in Zukunft uns einen wirtschaftlichen Ertrag geben, dadurch, dass wir ihn anpflanzen. Du bist natürlich in der feinen Lage, dass du jetzt Privatwirtschaft dieses Grundstück nicht für ökonomische Zwecke nutzt. Also ist das Modell, das du jetzt gerade eben propagierst und was ja ganz offensichtlich resilient ist, also überlebensfähiger ist als ein Monokulturwald, ist dieses Modell anwendbar in Bereichen, wo die Menschen sagen, ja, aber ich möchte mit dem Wald Geld verdienen?
Ich
Und
möchte die Frage, dazu kenne ich mich tatsächlich in der Forstwirtschaft nicht gut genug aus, aber ich möchte die Frage gerne umdrehen. Wenn ich ein Ertragsmodell fahre, was unter Umständen dazu führt, dass mein Ertrag zu 100% wegbricht, wenn wir uns also zum Beispiel die Monokulturwälder im Harz anschauen, wenn wir irgendwie auch in die Sächsische Schweiz schauen, etc. Entschuldigung, wenn wir uns anschauen, die Wälder im Berliner Gürtel etc., die alle solche Monokulturen
Oder in
sind.
anderen Ländern, ich kenne es
In
von
anderen Ländern keine Frage.
Eukalyptus in Portugal oder entsprechende Monokulturen in Thailand, alles, was ich gesehen
Genau,
habe,
also der Eukalyptus in
aus.
Portugal ja übrigens auch eine invasive Art, der gehört ja da eigentlich auch nicht hin. Das ist also letztendlich, hat endemische Pflanzen verdrängt. Aber darum geht es ja erstmal gar nicht. Es geht ja erstmal nur darum, wenn ich eine Monokultur, die viele Jahre sehr ertragreiches Wirtschaften ermöglicht hat, am Ende dann, wenn dieses System kippt und unter Umständen die Monokultur komplett verschwindet, dann habe ich keinen Ertrag mehr. Ist man nicht im Sinne einer Zukunftssicherung und einer zukünftigen Ertragssicherung nicht damit gut beraten, zu sagen, ich verzichte unter Umständen, und das ist übrigens auch eine Parallele zum westlichen Wirtschaften in permanenten Wachstumsgesellschaften, ich verzichte auf ein wenig Wachstum, stelle dann aber mein geringeres Wachstum auf gesunde Füße, zum Beispiel mit einem Mischwald, zum Beispiel mit einer nicht aktionärsgetriebenen Wirtschaftspolitik und so weiter und so fort. Da sieht man, es gibt sehr viele Parallelen zwischen Wald und Gesellschaft und Wirtschaften.
Ja, und ich meine, das bezieht sich ja nicht nur auf Wald, sondern es bezieht sich generell, wenn ich das richtig weiß, auf unser Verhältnis zu den Böden. Wenn die Böden überall monokulturmäßig ausgenutzt werden, übernutzt werden, irgendwann ist der Boden nicht mehr ertragreich. Also man kann sozusagen mit einem toten Boden, einem kaputten Boden, eigentlich keinen Ertrag mehr erwirtschaften. Und es gibt ja Prognosen, dass diese Erosion der Böden immer weiter voranschreitet und wir einer perfekten Katastrophe entgegengehen. Woher kann denn außer Vernunft oder langfristige wirtschaftliche Einsicht in einem kurzfristig operierenden Wirtschaftssystem. Woher kann denn die Bereitschaft kommen, da umzusteuern, umzudenken?
Naja, du hast schon das eigentlich Wichtigste genannt. Allerdings ist das in meinen Augen natürlich sehr, sehr wünschenswert, aber nicht unbedingt erwartbar. Vernunft. Wenn man vernünftig rangeht und sich genau diese Frage stellt, ist mein jetziges Wirtschaften im Wald oder in der Wirtschaft so ertragreich, dass es mich auch noch in 50 oder 100 Jahren ernährt oder die Gesellschaft ernährt? Und wenn ich diese Frage mit Nein beantworten muss, dann kann ich es eigentlich nur ändern. Und das ist, wenn ich diese Frage mit Nein beantworten muss, weil die Monokultur im Wald wird nicht den Fortbestand des Waldes und der daraus resultierenden Nutzung sichern, genauso wie eine will es nicht Monokultur nennen, aber eine Wirtschaftspolitik oder eine westliche Wirtschaftsausrichtung, die die eigenen Grundlagen zerstört, wird auch nicht bis in alle Ewigkeit tragfähig sein. Das ist Quatsch, ne? Also sehr, sehr viele von diesen Postwachstumsökonomen etc. sagen ja immer wieder das Gleiche. Aus einem Gefäß lässt sich nicht dauerhaft mehr herausnehmen, als man reinschüttet. Das
Genau.
ist nun mal so. In einem abgeschlossenen System sind die Ressourcen endlich. Und dass wir da schon lange Raubbau dran betreiben, als westliche Gesellschaft vor allem, das liegt auf der Hand. Jetzt kommen wir also neben der Vernunft noch auf eine eigentlich wirtschaftliche Notwendigkeit. Wenn ich den
Moment.
Fortbestand, ja, also weil du mich fragtest, was braucht es? Es braucht
Ja.
Vernunft und es braucht auf der anderen Seite, braucht es
Ja.
einen Wirtschaftler, der rechnen muss und sagen muss, okay, was will ich denn jetzt? Ich riskiere den Totalausfall meines Wirtschaftsmodells. Fahre ich dann weiter?
Ja.
Da können wir uns jetzt drüber streiten, ob das noch was mit Vernunft zu tun hat oder mit einer Gewinnmaximierung. Aber am Ende wird man auch als kühler Rechner zu dem Schluss kommen,
Ja.
dass es mit dem Wald so nicht weitergehen kann und dass es mit dem einen oder anderen Wirtschaftsgedanken unter Umständen auch so nicht weitergehen kann.
Also
Gewinnmaximierung war immer
ja.
ein schlechter Ratgeber.
Also ich meine, ich kann dir total folgen. Nur diese Argumente hören wir seit Jahrzehnten. Also wir hören
Club
seit
of Rome gab es
Jahrzehnten
alles.
alles, wir hören alles. Ich mache jetzt mal eine Referenz zu Joanna Macy. Ich weiß nicht, ob sie dir bekannt ist. Es ist eine Tiefenökologin, wahrscheinlich die bekannteste Tiefenökologin. Und in der Ökologie unterscheidet man zwischen the shallow and the deep. Also shallow ist sozusagen das
Das
Oberflächliche.
Leichte.
Das Seichte und Deep wäre die Tiefenökologie. Und die Joanna Macy sagt im Grunde genommen, ich sage es jetzt mal salopp mit meinen Worten, man schützt nur das, was man liebt. So, das heißt, die ganze Dimension des Fühlens muss hinzukommen, damit sich etwas ändert. Und du könntest sogar noch weitergehen, man, also nicht nur, was man fühlt, sondern eben wirklich, was man liebt und wertschätzt. So. Wie ist, du sagst, du bist seit 10 Jahren dort mit der Datsche. Wie ist dein Verhältnis, wie hat sich dein Verhältnis zur Natur entwickelt? Ist da neben Vernunft und rationalem Verstand, ist da noch etwas anderes entstanden, was dich heute inspiriert zu dieser Haltung?
Ruhe.
Aha.
Natur hat mir Ruhe beigebracht. Und das ist tatsächlich der Grund, warum diese Datsche hier ein Sehnsuchtsort ist und nicht nur für mich, sondern auch für meine Frau und unsere Tochter. Wir sind hier draußen nicht mal eine halbe Stunde von zu Hause weg. Also das ist ein Katzensprung. Und trotzdem sind wir in einer anderen Welt. In den Jobs, die wir machen, findet man die Ruhe manchmal nicht, braucht sie aber unbedingt. Für kreative Prozesse ist Ruhe eine unfassbar wichtige Zutat. Und deswegen ist es ganz oft so, dass wir hier rauskommen und hier die Ruhe finden, die man in der Stadt eben nicht findet. Und deswegen bin ich diesem Fleckchen Erde hier sehr, sehr dankbar. Es gibt noch einige andere Sachen, die mir praktisch von meinem Garten beigebracht worden sind. Jede Menge handwerkliche Fähigkeiten, die einfach unverzichtbar sind. Ich weiß jetzt, wie man eine Terrasse pflastert. Ich weiß, wie man ein Ständerholzwerk baut. Ich weiß, wie man ein Dach deckt. Ich weiß, wie man mauert. All so ein Kram habe ich hier draußen gelernt. Sind die praktischen Geschichten, die mich gerade in einem Job, in dem ich haptisch eigentlich nichts mache, natürlich sehr, sehr erfüllen und erden, weil ich dann hier eine andere Art und Weise der Betätigung finde, die übrigens am Ende auch zu einem Produkt führt oder einem Resultat führt, was sicht- und fühlbar ist.
Also
Was es in meinem Job auch nicht gibt.
eine Tomate, eine Gurke,
Ja,
ein
also
Salat und ähnliches.
ein Ständerwerk, das ich
Ja,
gemacht
okay.
habe, eine Terrasse, die ich gelegt habe und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, wo man sagt, okay, die kann ich mal irgendwann dem Enkel noch zeigen und sagen, hier hat der Opa gemacht. Ne?
Okay.
Und natürlich Dinge, die wir selbst erstellt haben, deren Wert können wir wesentlich besser einschätzen. Die halten wir in aller Regel mehr in Ehren. Und ja, das hat letztendlich die Natur hier draußen gemacht. Und übrigens, wenn ich dir das ganz kurz noch, das ist nämlich eine ganz interessante Geschichte. Nehme ich mal ganz kurz ein kleines bisschen mit, ich bin ja mobil.
Ja, das sind die letzten Kiefern, die da noch stehen, ne?
Ja, das sind so die letzten Kiefern, die noch stehen. Aber das Interessante ist eigentlich, am Anfang ging es folgendermaßen los. Am Anfang fällte man das Zeug und es wurden dann eben solche Schober draus. Dann wurde gehackt, dann wurde Feuerholz draus. Da. Oder auch hier. So, und weil ich das irgendwann nicht mehr ertragen habe, dass man einfach Wald verbrennt, Bäume ein zweites Leben gefunden haben, und zwar dort als Verkleidung unserer Garage, als Ständerwerk für einen Carport und so weiter und so fort. Diese Bäume haben sich also in ihrem ganzen Leben vielleicht 20 Meter bewegt und haben eine neue Funktion gefunden, eine neue Aufgabe. Und auch da wieder, es geht mir gar nicht in erster Linie darum, dass ich so nachhaltiger Mensch bin und so weiter und so fort. Es ist ein emotionaler Aspekt. Ein emotionaler Aspekt, der einfach sagt, ich wertschätze das, was hier gewachsen ist, und ich führe es einer neuen Verwendung zu und freue mich dran, dass es einfach da ist.
Okay, jetzt sind wir bei Joanna Macy. Nur, wir schützen nur das, was wir lieben.
Ja.
Ja. Axel, was ist dein Ratschlag, kann man nicht sagen, aber wozu möchtest du die Menschen anregen? Wenn du das mal auf einen Satz bringen willst, also du hast vorhin gesagt, es geht darum, Veränderungen zu akzeptieren.
Ja.
Die Natur lehrt uns oder dominiert. Was ist das, was du mit auf den Weg geben möchtest?
Es sind unterschiedliche Worte, aber ich glaube, dass sie im Grunde eine gemeinsame Wurzel haben. Wenn ich über sowas wie Achtsamkeit, über sowas wie Liebe, über sowas wie Wertschätzung, Selbstreflexion und Demut rede, dann glaube ich, dass das alles unterschiedliche Worte sind, aber im Kern zusammengehalten werden sie tatsächlich durch den gleichen Impuls, nämlich dem Impuls, im Hier und Jetzt zu sein, den Impuls, Dinge um einen herum wahrzunehmen und wertzuschätzen und unter Umständen, das klingt paradox, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen in diesem Gefüge, aber wichtig genug, dass es zu einer Selbstwertschätzung führt. Weiß nicht, ob das verständlich auszudrücken ist.
Ich meine, diese Bäume brauchten dich, um so wertgeschätzt zu werden, dass sie jetzt einer neuen Bestimmung zugeführt worden sind, ohne einfach verbrannt zu werden. Ja.
Ja.
Also das heißt, es braucht so etwas wie ein Dialog auf Augenhöhe mit der Natur. Und wenn wir von der Natur lernen, dass wir Dinge nicht einfach beschleunigen können und dass wir nicht die Regeln der Natur außer Kraft setzen können, dann ist es ja ein Dialog auf Augenhöhe. Also wir kommen ja aus einer Zeit, in der wir Menschen gedacht haben, die Natur ist uns untertan.
Das ist richtig, aber ich finde, dass dem Dialog auf Augenhöhe, egal ob er mit Bäumen oder mit anderen Menschen stattfindet, immer ein innerer Dialog mit sich selbst vorausgehen muss. Denn ich muss erst mal erkennen, dass dieser Dialog notwendig und wertvoll ist. Das bedeutet, ich muss über mich selbst reflektieren und über meine Rolle in diesem ganzen Weltengefüge. Und deshalb, das meinte ich auch, nur wenn man sich selbst gewahr wird, ist man in der Lage, das Außen wahrzunehmen und auch wertzuschätzen, also in einen Einklang oder in ein Miteinander zu bringen.
Und dazu brauchen wir, du, ich, jeder und jeder von uns Zeiten der Ruhe. Also Zeiten des Innehaltens. Und wo ist das besser möglich als in der Natur?
So sieht's aus. Genau.
Genau. Gut. Lieber Alex, damit enden wir heute. Und ich freue mich auf unsere hoffentlich baldige Begegnung auf der Datsche. Also.
Dem Baumarkt, dem schon eingangs erwähnten, sehr, sehr dankbar, denn er hat uns zusammengeführt.
Ja.
Und wenn man ein Gespräch auf einem Baumarktparkplatz anfängt und nach 30 Minuten feststellt, da ist noch so viel mehr und es führt uns zu einem Gespräch wie dem heutigen, dann kann ich nur sagen, vielen lieben Dank, lieber Baumarkt. Das war sehr bereichernd.
Und dir vielen lieber Dank, lieber Axel, dass du dir die Zeit genommen hast. Also, ciao.
Tschüss.